Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
Keiner will die Diagnose Krebs. Trotzdem sind etwa 1,5 Millionen Menschen jedes Jahr damit konfrontiert. Für diese Menschen gibt es aber auch eine gute Nachricht. Denn die Krebsdiagnose ist nicht mehr automatisch ein Todesurteil. Sie markiert stattdessen den Beginn einer modernen und individuellen Behandlung dank innovativer Therapieansätze, personalisierter Medizin und Fortschritten in der klinischen Forschung leben heute viele PatientInnen auch mit fortgeschrittenen Krebserkrankungen deutlich länger und vor allem auch deutlich besser. Leben mit Krebs, neue Wege in der Therapie. Darum geht es jetzt in diesem Live-Podcast, der übrigens live von der Bühne der Tagesspiegel Future Medicine Innovation Days kommt. Die Geräusche, die Sie deswegen vielleicht auch mal im Hintergrund hören, die kommen von unserem Publikum hier im Saal. Mein Name ist Monika Jones und ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Philipp Pauli, Country Head bei Takeda Oncology Deutschland. Takeda Oncology Deutschland ist übrigens auch ein Partner dieses Podcasts. Und wir begrüßen auch Dr. Michael Pogorzelski. Er ist Oberarzt an der Inneren Klinik des Westdeutschen Tumorzentrums in der Uniklinik Essen. Erstmal herzlich willkommen Ihnen beiden. Und ich würde gerne zu Beginn einsteigen, ja, mit einer persönlichen oder menschlichen Frage und Einschätzung, denn ich muss zugeben, dass allein über dieses Thema Krebs zu sprechen, verursacht trotz aller Fortschritte ein bisschen ein Unwohlsein, weil man einfach so geprägt ist, man assoziiert diese Diagnose nicht nur mit einem viel zu frühen Tod, sondern vor allem eben auch mit dem Leidensweg, der vorangeht. Deswegen meine Frage an Sie, Herr Pauli, geht es Ihnen auch noch so? Ist das etwas? Ist Krebs immer noch die Schockdiagnose schlechthin?
Ich denke, dass eine Krebsdiagnose wird auf voraussehbare Zukunft weiterhin eine Schockdiagnose bleiben. Aber das ist auch der Grund, wieso das Thema ernst zu nehmen ist und wieso wir uns heute hier zusammensitzen, um darüber zu diskutieren und um nah am Patienten zu sein, davon abzuleiten, was wir sogar noch besser machen können, damit wir von diesem Schockmoment Schritt für Schritt immer mehr ein bisschen abbauen und ein bisschen mehr Positivität und bessere Aussichten da reinbringen können.
Herr Dr. Pogorzelski, wie erleben Sie das denn im Klinikalltag? Was bedeutet es heutzutage, diese Diagnose zu bekommen und mit Krebs zu leben?
Krebs ist eine Volkskrankheit und wir wissen, statistisch trifft das jeden Zweiten. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass wir darüber sprechen, denn so gut wie niemand wird nicht Verwandte kennen, Bekannte, Freunde, die an Krebs erkrankt sind. Und umso wichtiger ist es, dass man Krebs nicht mehr, wie es klassischerweise war, assoziiert mit einer extrem kurzen Lebenserwartung, einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit, einem Gefühl, dass man nicht handeln kann, sondern dass wir wirklich sagen dürfen, obwohl es immer noch eine Schockdiagnose ist, gerade zu Beginn, dass es sich lohnt, darüber zu sprechen und gemeinsam zu überlegen, welche therapeutischen Optionen haben wir. Und die Erfahrung, die wir im Klinikalltag machen, ist, dass Patienten gerade zu Beginn natürlich geschockt sind, aber dann, wenn man sich die Zeit nimmt, ins Gespräch geht, oft sich doch die Erkenntnis durchsetzt, wir können handeln. Wir sind nicht ausgeliefert. Wir haben zum einen eine klare Idee, wo wir stehen und auch eine klare Idee, was sind die Optionen, die wir anwenden können. Und deswegen ist es so wichtig, dass man darüber spricht, dass es sich lohnt, sich genau zu überlegen, was haben wir an therapeutischen Optionen, denn die Ergebnisse sind teilweise wirklich beeindruckend gut.
Und natürlich gibt es ja unterschiedliche Formen von Krebserkrankungen und vor allem eben auch schon das Stadium ist ja wichtig, in welchem Stadium die Erkrankung überhaupt erst entdeckt wird. Wie erleben Sie das mit Patientinnen und Patienten, die bereits metastasierten Krebs haben? Wie erleben die den Verlauf dieser Erkrankung, diese sogenannte Patient Journey? Also man muss darüber sprechen, sich auf die Therapien einlassen. Wie erleben Sie das?
Ganz zu Beginn ist extrem wichtig zu verstehen, in der Regel ist Krebs keine akute Diagnose. Mit dem Gedanken, es muss jetzt gehandelt werden, heute, morgen. Ansonsten ist die Lebenszeit enorm kurz. In der Regel haben wir etwas Zeit, klar zu überlegen, wo wir stehen. In diesem Falle jetzt auch dem metastasierten Stadium ist es zunächst einmal das Verarbeiten, auch das ehrliche Diskutieren, was ist das Therapieziel. Und da unterscheiden wir eben die Idee, wir können heilen. Das heißt, wir als Therapeuten stellen uns hin und sagen, wir gehen jetzt gemeinsam einen Weg der Behandlung und am Ende steht das Ziel der Heilung als ein realistisches Ziel. Und Heilung bedeutet, es kommt der Tag, wo sich Therapeutinnen und Therapeuten hinstellen dürfen und sagen, wir haben die Behandlung abgeschlossen und die Chance, dass die Erkrankung wegbleibt, niemals wiederkommt, ist gegeben. Und wenn sich das dann über die Zeit tatsächlich bestätigt, wäre das die Heilung. Und im metastasierten Stadium, in der Regel, sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, wir können die Therapie einleiten. Wir haben teilweise eine enorme Fülle an Optionen, aber wir werden diesen Tag, wo wir uns hinstellen und sagen, sie sind geheilt, die Erkrankung ist behandelt und wird nach allem Ermessen nicht mehr wiederkommen. Den Tag wird es so nicht geben. Aber die gute Botschaft ist, Krebs ist damit eine chronische Erkrankung. Vieles, was wir in der Medizin machen, ist ja schlussendlich, wenn man es simpel herunterbricht, palliativ. Ein Patient mit Diabetes, der Insulin spritzt, wir werden durch das Insulin den Diabetes nicht heilen. Wir behandeln ein Stück weit die Symptome, wir behandeln das Problem, aber wir ersetzen nicht die Ursache oder beseitigen nicht die Ursache. Und genauso ist es in der Krebstherapie. Wir haben die Chance, oft über viele Jahre die Erkrankung zu kontrollieren. Und wenn das einmal im Gespräch klar wird, dann eröffnet sich auf einmal plötzlich auch wieder Lebensperspektive und Lebensträume.
Ja, Herr Pauli, es hat sich ja, ich hatte es eingangs gesagt, sehr viel getan in der Therapie, gerade auch bei Darmkrebs. Warum ist das eigentlich so? Warum hat es jetzt so diesen Schub gegeben und welchen Unterschied macht das tatsächlich aus?
Ja, ich glaube, Darmkrebs ist insofern ein gutes Beispiel, drüber zu sprechen. Es ist die dritthäufigste krebsbedingte Todesursache und über lange Zeit gab es sehr, sehr wenig Innovation. Also die Behandlungsoptionen, das kann auch Dr. Pogorzelski nochmal bestätigen, die waren eher stagnant über einen längeren Zeitraum, bis es dann im Sommer 24 mal wieder nach fast 10 Jahren eine neue zugelassene Option in Deutschland gab. Und ich glaube, es ist deswegen ein gutes Beispiel, weil es einerseits so häufig ist, weil es zweitens über lange Zeit einen so hohen ungedeckten Patientenbedarf gab, also ein großes Konsortium an Patienten, die nach neuen Optionen lechzten, aber lange nichts Neues mehr auf den Markt kommen sahen. Und jetzt tut sich wieder etwas. Jetzt ist etwas Schwung drin. Es sind auch viele klinische Studien, die jetzt gerade laufen im Bereich Kolorektalkarzinom. Und gleichzeitig muss man sagen, dass ich glaube, ein gutes Viertel der Patienten schon metastasiert diagnostiziert werden. Das heißt, es ist keine kleine Kohorte. Da reden wir in Deutschland bei 55.000 Diagnosen absolut von über 10.000 Menschen, die jährlich mit diesem Schockmoment, wie wir ihn gerade genannt haben, konfrontiert sind. Und man muss, glaube ich, die Patienten, die Ziele der Patienten, die Therapieziele sowohl für die 75% betrachten, die vielleicht eine leicht weniger schockierende Erstdiagnose erhalten, als auch für die 25%, die weiterhin, auch wenn wir die Prävention ausbauen, bereits mit Metastasen zum ersten Mal diagnostiziert werden. Insofern ist es ein gutes Beispiel für, um nochmal zusammenzufassen, für wo die Onkologie heute steht. Es hat sich viel getan, aber der ungedeckte Bedarf ist immer noch immens. Das muss ich noch deutlich mehr tun.
Was hat sich denn da konkret verändert? Also nehmen wir mal an, ich bekomme diese Diagnose und Sie erzählen mir jetzt, was es an neuen Möglichkeiten gibt. Was muss ich denn wissen als Patient?
Na, ich glaube, im Vordergrund steht das aufklärende Gespräch mit dem Behandler, wo man die gemeinsamen Therapieziele erstmal auch selber durchdenken und festlegen muss. Denn es ist ja auch nicht so, dass man vorher schon genau weiß, was man eigentlich erreichen möchte, wenn man die Diagnose erhält. Da wird es sicherlich eine geben, je nach Lebensstadium, die ein bisschen bescheidener oder ein bisschen ambitionierter auch an diese Entscheidung herangehen. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich aufklären lässt und dass man neben dem Hauptbehandler auch sich selber noch informiert. Es gibt mittlerweile auch über Patientenorganisationen und andere Quellen, auch soziale Medien, auch Medienportale, gibt es vielerlei Informationen. Nicht nur, welche Optionen es gibt, sondern auch, wie man mit den einzelnen Optionen umgeht über die Therapiedauer. Und deswegen ist der heutige Patient viel, viel ermächtigter, seine Therapie auch ein bisschen selber in die Hand zu nehmen und selber mitzugestalten.
Wir sind aber noch nicht so weit, Herr Pauli, dass wir sagen, wir haben jetzt so tolle Therapien entwickelt, dass die Prävention, soweit Krebs überhaupt verhindert werden kann, dass Prävention keine große Rolle mehr spielt.
Nein, ich glaube, es darf kein Entweder-Oder geben im Gesundheitssystem, niemals. Denn viele Krebserkrankungen gehen auf genetische Faktoren zurück und Lifestyle kommt dann noch on top sozusagen. Und das wird auch durch deutlich erhöhte Prävention, werden die Diagnosen zurückgehen und das ist auch gut und richtig so, aber es wird weiterhin viele Diagnosen geben von Krebs. Und ich glaube, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn man sich das Gesamtspektrum anschaut, der verschiedenen onkologischen Erkrankungen und der verschiedenen verfügbaren Therapien, dass man das immer als ein Und begreift. Also einerseits Prävention, andererseits in der Therapie möglichst viel zu optimieren und dann eben auch sich die Verfügbarkeit von Therapien anschaut, in Deutschland und im internationalen Vergleich und daraus ableitet, welche Standortbedingungen kann es bei uns noch geben? Was kann noch verbessert werden, um auch da den Patienten noch mehr bieten zu können?
Dann bevor wir nach vorne schauen, was noch verbessert werden könnte, Herr Dr. Pokuselski, vielleicht erst noch mal über die Therapieansätze, die es heute schon gibt und die ein besseres und längeres Leben mit zum Beispiel Darmkrebs ermöglichen. Vielleicht können Sie uns ein paar praktische Beispiele aus dem Klinikalltag mitteilen, welche innovativen Behandlungsformen es hier bereits gibt und wie sie angewandt werden.
Wenn wir bei dem Beispiel der bereits metastasierten Erkrankung bleiben, dann ist die medikamentöse Therapie erstmal das, was das Fundament bildet. Eine der Innovationen, die wir in kürzerer Zeit jetzt nutzen, ist, dass wir teilweise auch im metastasierten Stadium operieren. Das heißt, die anderen Standbeine, die wir haben, die Operation, gegebenenfalls auch die Strahlentherapie, ist da nicht vollkommen aus dem Behandlungsbild herausgenommen. Aber die Systemtherapie ist entscheidend. Warum? Wir wissen, eine metastasierte Erkrankung zeigt ja, dass die Erkrankung an vielen Orten auftreten kann. Damit ist es eine Systemerkrankung. Und was wir klassischerweise zur Verfügung hatten, war die Chemotherapie. Und Chemotherapie bedeutet im Prinzip ein Zellgift, was relativ unselektiv, ungezielt Zellen abtötet. In der Regel die, die sich schnell teilen, präferiert. Und damit natürlich auch eher die Tumorzellen trifft als gesunde Zellen, aber eben auch die gesunden Zellen. Und das erklärte dann auch die Nebenwirkung, die man ja oft mit Chemotherapien assoziiert. Und in den letzten 20 Jahren haben wir eigentlich angefangen zu ernten, was wir in den letzten 40 Jahren versucht haben zu erforschen, nämlich zu verstehen, welche Veränderungen treiben die Tumorzelle eigentlich an. Und wenn wir begreifen, welche Gene das beispielsweise sind, die mutiert sind, damit veränderte Proteine erzeugen und diese Proteine letztlich den Grund darstellen, dass die Tumorzellen sich teilen, dann liegt es natürlich nahe, dass wir versuchen, Moleküle zu designen, die genau diese Proteine, also die Antreiber der Krebserkrankung, ausschalten. Und genau auch für diese Forschung brauchen wir die großen industriellen Unternehmen, die die Kraft haben, die finanziellen Ressourcen haben, sowas zu erforschen. Und genau da stehen wir heute, dass wir also zielgerichtet therapieren können mit zielgerichteten Substanzen auf Grundlage genetischer Veränderungen im Tumor. Und das war so die große Innovation, auch gerade beim kolorektalen Karzinom.
Ja, Dr. Pogoselski, Sie haben ja auch gerade von den Nebenwirkungen auch der Chemotherapie gesprochen. Wie ist es denn mit den modernen, den innovativen Therapien? Gibt es da auch Nebenwirkungen, über die man Bescheid wissen müsste?
Nebenwirkungen sind immer Teil des Behandlungsalltags und es gibt so gut wie keine Therapie, die wirkt, die nicht auch irgendwie daneben wirkt und Nebenwirkungen erzeugt. Ganz wichtig ist, wir Therapeutinnen und Therapeuten haben uns auf die Fahne geschrieben, den Patienten soll es durch unsere Therapien besser gehen. Das ist einmal einer der ganz großen Ziele in dieser sogenannten palliativen Situation. Auch wir Behandler sind vollkommen unzufrieden, wenn eine Therapie vielleicht gut wirkt, aber den Patienten die Lebensqualität raubt. Und das ist für die Patienten in der Regel nicht akzeptabel, für uns als Ärztinnen und Ärzte aber auch nicht. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft für alle Betroffenen, dass man seine Beschwerden wirklich benennt, sie mit dem Arzt diskutiert und dass es für fast alle Probleme auch Lösungsansätze gibt. Nicht immer direkt ein Schritt und dann ist das Problem abschließend gelöst, aber es gibt immer Dinge, die wir tun können, um Beschwerden zu lindern. Und das macht 70-80% unseres Behandlungsalltags aus, das Management der Nebenwirkungen. Aber das Gute ist, das ist möglich.
Und Herr Pauli, werden wir auf Chemotherapie irgendwann komplett verzichten können?
Ja, wenn ich jetzt eine Kristallkugel hätte, würde ich sie hervorholen. Ich glaube, auf voraussehbare Zeit nicht, ehrlich gesagt. Ich denke, dass das nichts wirklich dafür spricht oder dafür spräche. Auch einige der innovativen Therapieansätze, wie zum Beispiel Antibody-Drug-Conjugates, sind im Prinzip ein neuer Mechanism of Action, der aber auf den grundlegenden Mechanismus, ein Zellgift zu verwenden, auch zurückgreift. Das heißt, die klassische Chemotherapie entwickelt sich natürlich weiter, aber die Idee dahinter, die Herr Pogoselski auch erläuterte, sich schnell teilende, bösartige Zellen abzutöten, ich denke, die wird weiterhin ein Grundpfeiler von der Krebsbehandlung bleiben. Und das ist wahrscheinlich, ehrlich gesagt, auch gut so, denn in vielen Fällen ist es auch eine effektive Behandlung.
Sie hatten auch vorher gesagt, Herr Pauli, dass gerade auch bei der Behandlung, bei den Therapien für Darmkrebs, dass sich da viel getan hat, auch deshalb, weil der Bedarf so gewachsen ist. Geht es in dieser Geschwindigkeit jetzt weiter in den nächsten Jahren? Und wenn ja, was sind da die Treiber?
Ja, dazu kommt ja der demografische Wandel. Nicht nur in Deutschland, sondern global ist prognostiziert, dass jetzt, um im Bereich Darmkrebs zu bleiben, auch immer mehr jüngere Patienten diagnostiziert werden. Das ist eine Entwicklung, die noch nicht vollends verstanden worden ist, aber die Inzidenz weltweit steigt, sodass wir 2040 davon ausgehen, dass es sich bis dahin von heute 2 Millionen auf ca. 3,2 Millionen erhöht haben wird, die Inzidenz von Darmkrebs. Und das ist natürlich sehr besorgniserregend. Einerseits wird es immer mehr Patientenschicksale geben, andererseits auch fürs Gesundheitssystem als Ganzes, auch für die Behandlerlandschaft. Denn auf immer weniger oder eine gleichbleibende Zahl Ärzte kommt eine immer höhere Anzahl Patienten. Und ich glaube, auch hier sollten wir mitdenken, dass Effizienz im Gesundheitssystem eben auch dadurch getrieben werden kann, dass innovative Therapien immer besser werden, dass die Heilungschancen immer größer werden und auch vielleicht die Betreuungsintensität von Patienten sich verringert mit innovativen Therapieansätzen.
Auf die Umstände in den Krankenhäusern und was dort auf die Ärztinnen und Ärzte zukommt, möchte ich gleich noch eingehen, wollte aber vorher noch das Thema Translation aufgreifen, denn Herr Pauli, mit Takeda Oncology Deutschland sprechen wir ja von einem Unternehmen, das nun wirklich auch sehr viel in diesem Bereich der Forschung tut. Aber wie bekommen wir die Ergebnisse, die Therapien, die daraus ermöglicht werden, wirklich sehr schnell zu den Patientinnen und Patienten oder eben auch zu einem Dr. Pogoselski, damit er sie dann eben auch anbieten kann?
Ja, das kam auch zu einer anderen Diskussion heute schon mal zur Sprache, die Translation. Ich würde da gerne unterscheiden zwischen der ersten Situation, wenn man eine randomisierte klinische Studie vorliegen hat, eine Phase-3-Studie, die nach der Zulassung in die Versorgung zu bringen in Deutschland, ist zum Glück ein sehr zügiger Prozess, wenn wir es weltweit vergleichen. Und das ist einer der Standortfaktoren, auf die wir auch weiterhin stolz sein könnten, die wir auch beschützen sollten. Allerdings ist ja Translation nicht nur dieser Schritt. Translation ist ja entlang der Wertschöpfungskette der klinischen Forschung. Wenn man sich anschaut, die Anzahl aktiver Studien in den Phasen 1, 2, 3, dann sieht man einen deutlichen Abfall in Deutschland Richtung der späteren Phasen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Wenn wir zum Beispiel Spanien oder die UK anschauen. Und hier kommt zum Tragen, dass wir die Rahmenbedingungen in Deutschland über längere Zeit leider verschlafen haben, mit dem internationalen Wettbewerb zu verbessern. Also wir haben es nicht attraktiver gemacht, sondern im Gegenteil weniger attraktiv, hier größere Studien durchzuführen. Wohingegen es sehr, sehr, sehr wertvoll wäre, mehr Studien zu haben, sodass wir auch schon vor der Marktzulassung unter den Unikliniken und anderen Forschungseinrichtungen Erfahrung sammeln mit den Präparaten, die dann in die Zulassung gelangen. Und ich glaube, da haben wir unsere Hausaufgaben zu machen. Die Politik hat einige Signale gesendet mit dem Medizinforschungsgesetz und auch die jetzige Koalition möchte den Pharmadialog wiederbeleben und einige Schritte unternehmen. Aber an der Umsetzung hapert es nach wie vor. An der Umsetzungsgeschwindigkeit hapert es nach wie vor.
Herr Dr. Pogoselski, wie ist das frustrierend manchmal, vielleicht im Klinikalltag, wenn Sie wissen, weil Sie lesen ja sicherlich auch die neuesten Studien, die neuesten Ergebnisse und diese Therapie ist vielleicht sogar schon anderswo verfügbar, aber bei uns noch nicht. Kann das auch mal sehr frustrierend sein im Klinikalltag? Oder was können Sie tun, um so eine Therapie dann tatsächlich für Ihre Patientinnen und Patienten möglich zu machen?
Grundsätzlich glaube ich, auch wie Herr Pauli das gesagt hat, dürfen wir stolz darauf sein, dass wir in Deutschland neue Therapien in der Regel zügig, wenn wir einmal die randomisierten Studienergebnisse haben, die Phase-3-Studien, die uns zweifellos auch wissenschaftlich belegen, dieses Medikament wirkt tatsächlich, dass wir die dann auch sehr schnell dem Patienten anbieten dürfen und anbieten können. Und das ist etwas, das sollten wir wirklich, genau wie gerade diskutiert, schützen und stolz darauf sein. Und dann auf der anderen Seite stellt sich manchmal die Frage, gibt es vor allem bei Erkrankungssituationen, die eher selten sind. Und da reden wir vielleicht auch vom Darmkrebs, aber von einer speziellen Unterform, wo zwei Gene mutiert sind und wir wissen, wenn das der Fall ist, dann haben wir Daten, teilweise nur vielleicht aus Phase 1, dass es extrem gut wirkt. Aber weil das so selten ist, wird es super schwierig, randomisierte Phase 3-Studien auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, da dürfen wir und sollten wir den Mut haben, innovativer zu denken, auch was die Zulassungsprozesse angeht, um gerade für die seltenen, die molekularpathologisch selteneren Erkrankungen, Medikamente auch schneller zur Zulassung zu bringen. Gleichzeitig Genauigkeit und Ordnung war das, was uns in der Onkologie vorangebracht hat. Dass wir also nicht nur auf Einzelfallberichten Therapien aufgebaut haben, sondern wirklich gesagt haben, wir brauchen die klare wissenschaftliche Evidenz. Und das ist wichtig und das bleibt auch in Zukunft wichtig. Und ein Punkt, der uns alle frustriert, ist das, was wir immer als Bürokratie bezeichnen. Das zieht sich ja letztlich durch alle Diskussionen, von der Wirtschaft bis zur Medizin. Und auch dort ist tatsächlich, glaube ich, der größte Gewinn zu machen. Eine klinische Studie heutzutage durchzuführen, ist enormer Aufwand vom Vertrag, von den Budgetverhandlungen, von der Identifikation der geeigneten Patienten, der Aufklärung, der Umsetzung und dann der Dokumentation der Ergebnisse. Wenn wir von klinischen Studien reden, dann sammeln wir mehrere Millionen Datenpunkte, teilweise weltweit. Und da können Sie sich vorstellen, wenn das alles auch noch geprüft werden soll, wie aufwendig das geworden ist. Und Genauigkeit ist wichtig, aber ich glaube, wir müssen uns wirklich immer wieder fragen, jeder einzelne Schritt, bringt uns der weiter oder können wir hier Bürokratie einsparen? Und das muss uns jeden Tag aufs Neue begleiten, zu sagen, was können wir vereinfachen, damit wir am Ende gute wissenschaftliche Ergebnisse bekommen, aber gleichzeitig nicht enorm viel Zeit für Dokumentation und bürokratische Prozesse aufwenden.
Also wieder die regulatorischen Hürden und die Bürokratie vor allem. Herr Pauli, wie sieht es mit der Finanzierung aus? So eine klinische Studie kostet ja auch Geld. Ist da noch eine Hürde, die wir besser nehmen könnten?
Eine klinische Studie wird immer Geld kosten und sie kostet auch in jedem Land Geld. Da ist Deutschland ein eher teurer Standort, aber nicht der teuerste weltweit. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt ein untergeordneter Faktor, denn die Pharmaindustrie wird auch in Zukunft weiter in klinische Studien investieren. Die Frage ist, wo sie das tut. Denn als global tätiges Unternehmen, das natürlich überall auf der Welt Medikamente in den Umlauf bringen möchte und die enormen Forschungsausgaben auch wieder wettmachen möchte, optimiert man sich eben global. Und man optimiert sich nicht vorrangig in einem einzelnen Land. Und ich glaube, unter dem Aspekt ist der Wettbewerb der Standortbedingungen eben zentral. Und deswegen beharren wir auch so darauf, dass die Rahmenbedingungen für die klinische Forschung an sich sowie auch für die Vermarktung von innovativen Arzneimitteln eben im Standortwettbewerb, der immer intensiver wird, innerhalb Europas, aber auch mit den transatlantischen Partnern, dass wir uns da behaupten.
Und natürlich, Herr Dr. Bogoselski, Kosten. Wir hören die ganze Zeit, wie sehr das Gesundheitssystem belastet ist, was die Kassen sich nicht mehr leisten können und Therapien, die gegebenenfalls auch zu teuer sind. Ist das etwas, was auch Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen an den Kliniken umtreibt?
Leider enorm. Denn wir erleben gerade eine merkwürdige Gegenentwicklung, dass wir auf der einen Seite immer besser behandeln. Teilweise wirklich beeindruckendste Ergebnisse, wo Patientinnen und Patienten mit metastasierter Erkrankung viele Jahre leben, teilweise in kompletter Remission. Das heißt, von der Tumorerkrankung ist nichts mehr in Bildgebung nachweisbar. Und wir wagen vielleicht sogar vorsichtig zu hoffen, dass diese Patientinnen und Patienten geheilt sind. Und auf der anderen Seite hören wir genau das. dass wir uns das bald alles nicht mehr leisten können, dass wir noch effizienter zu sein haben, dass wir noch mehr einzusparen haben. Und da muss man ein Stück weit sagen, die Daumenschrauben kann man bis zu einem gewissen Punkt anziehen und dann ist einfach kein Spiel mehr. Und ich glaube, wir sind im Moment an dem Punkt, wo wir wirklich die Effizienz im Bereich Bürokratie optimieren können, aber gleichzeitig in der Versorgung, in der Gesprächsführung, in der Zeit für den Patientinnen und die Patienten an einem Limit angekommen sind, wo wir uns auch wirklich fragen müssen als Gesellschaft, was ist uns das wert? Und was wollen wir hier dann auch letztlich investieren, damit eine solche Versorgung weiterhin möglich ist? Und da darf man wirklich sagen, wir sind im Moment Weltspitze. Ich kenne kein Gesundheitssystem. Und ich war eine Zeit lang in den USA, da läuft es ganz anders, das so großzügig ist und so in die Breite Therapien anbietet und eigentlich niemand wirklich zurückbleibt. Das ist außergewöhnlich. Aber um das zu erhalten, müssen wir uns wirklich Gedanken machen, wie wir das finanzieren. Das heißt, wir sollten aufhören. Wir können jede Minute des Arztes genau einmal einsetzen. Wir können jeden Euro genau einmal einsetzen. Da müssen wir uns immer wieder mal fragen, wo geht diese Minute des Arztes hin? Und ist das wieder eine weitere Dokumentation? Und da müssen wir als Gesellschaft auch in Zukunft, und das erleben wir aktuell auch in vielen Bereichen, extrem ernste, herausfordernde Diskussionen zulassen.
Was macht das mit einem Arzt oder einer Ärztin, wenn sie dieser Daumenschraube, wie Sie es genannt haben, ausgesetzt sind? Das muss doch unheimlich demotivierend sein.
Ich glaube, die ehrliche Antwort ist ja. Das ist enorm demotivierend, wenn man teilweise schon den Eindruck hat, es spielt keine Rolle, wie viel man sich verbessert und wie man diese Fortschritte auch wirklich merkt. Und die Fortschritte kommen beim Patienten an. Das kann man auch besprechen. Die Lebensqualität ist besser, die Lebenszeit ist länger geworden. Und trotzdem schwimmt über allem immer dieser Gedanke, das geht nicht mehr lange gut. Und für neue Therapien und Innovationen fehlt das Geld. Und da muss man, glaube ich, zum einen sagen, diese Innovationen sind es wert. Wir haben gerade schon mal angedeutet, wie enorm aufwendig es ist, neue Medikamente in die Zulassung zu bringen, zu entwickeln, wie viele Fehlschläge es gibt. Und dieses unternehmerische Risiko trägt am Ende allein die Firma, die es wagt, solche Medikamente zu entwickeln. Und dann müssen wir uns wirklich einfach fragen, wie viel Geld sind wir bereit, in die Hand zu nehmen für ein solches Gesundheitssystem. Und am Ende glaube ich, dass wir schon die Möglichkeit haben, uns das zu leisten. Aber dann muss man vielleicht gucken, wo man an anderen Stellen spart oder wie man Prioritäten setzt. Und ganz klar, und da komme ich immer wieder zu diesem Thema zurück, aber Bürokratie und Dokumentation, nur um der Dokumentation willen, hat keinen Wert. Das wird Ihnen auch der Patient sagen. Denn der möchte gut behandelt werden. Und dem ist es nicht so wichtig, ob im Hintergrund dann am Ende um Dokumentationsaspekte gerungen wird. Und deswegen, so wichtig auch da Ordnung und Klarheit ist, wir brauchen genau jetzt, glaube ich, den Schritt hin zur Innovation. Künstliche Intelligenz ist ein Stichwort, das hören wir überall, das in die Klinik zu bringen. Denn wir müssen dringend die Möglichkeiten, die wir haben, um einzusparen, nutzen, damit am Ende auch diese Weltklasseversorgung weiterhin bestehen kann.
Und das merken wir ja als Einzel, als Individuen der Gesellschaft immer spätestens dann, wenn es uns selbst betrifft oder jemanden in unserem direkten Umfeld, dann sind die Kosten plötzlich doch nicht mehr zu hoch. Dann lohnt es sich zu forschen und diese Therapien dann eben auch möglich zu machen. Herr Pauli, vielleicht haben auch Sie jetzt nochmal die Möglichkeit, einen Appell an die Politik, aber auch die Gesellschaft, die wir gerade gehört haben. Was ist wichtig? Was müssen wir mitnehmen?
Einerseits möchte ich hervorheben, Sie haben es angesprochen, als Betroffener denkt und agiert man wahrscheinlich anders als Nicht-Betroffener. Viele von uns sind direkt oder indirekt früher oder später betroffen von einer Krebsdiagnose oder einer anderen schwerwiegenden Diagnose. Aber auch für alle, für die es nicht gilt, ist Empathie meiner Meinung nach ein großes Schlüsselwort. Ich denke, wir sollten uns gemeinsam überlegen, was wir für all die Betroffenen in der Gesellschaft weiterhin möglich machen wollen und wo wir Abstriche zu machen bereit sind. Das wäre mein erster Appell. Der zweite ist, wie ich angedeutet hatte, die Politik setzt richtige Signale im Moment. Wir würden gerne mehr Umsetzungsgeschwindigkeit sehen und wir würden gerne ein geschärfteres Bewusstsein sehen, nicht nur in der Politik selber, sondern auch in Institutionen, in anderen Stakeholdern im Gesundheitssystem, was hier at stake ist sozusagen. Denn wir befinden uns, wie gesagt, im Wettbewerb mit anderen Standorten. Die USA ist gerade auf einer ganz anderen Schiene unterwegs als wir. Und wir dürfen uns nicht mehr darauf verlassen, dass Innovationen alleine vom amerikanischen Markt in Zukunft bezahlt werden können. Und das erhöht den Druck nicht nur auf das deutsche, sondern auch auf das internationale System, weiterhin positiv zu denken und weiterhin den Standort zu entwickeln.
Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken, Dr. Michael Pogoselski, Oberarzt an der Inneren Klinik des Westdeutschen Tumorzentrums in der Uniklinik Essen, und Philipp Pauli, Country Head bei Takeda Oncology Deutschland, Takeda Oncology Deutschland, Partner dieses Live-Podcasts Leben mit Krebs, neue Wege in der Therapie, live im wahrsten Sinne des Wortes von den Tagesspiegel Future Medicine Innovation Days in Berlin. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Agenda, der Politikpodcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.